Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen, die man in der Schweiz überhaupt ans Mikrofon kommen kann. Heute dürfen wir eine Dame begrüßen. Sie ist Jahrgang 1980. Sie hat eigentlich ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Spannendes Leben. Und über das werden wir ein bisschen mehr erfahren. Und sie hat so eine technische Bezeichnung. Sie ist ein Corporate Influencer. So, ich habe beim kurzen Vorgespräch gesagt, was ist das überhaupt? Kannst du mir das kurz erklären? Und das hat sie gemacht. Und ich habe sie jetzt, glaube ich, verstanden, um was es geht. Warum habe ich diese Frage gestellt? Es sind so viele englische Ausdrücke, die man heute in der Bezeichnung hat. Wenn mir jemand das Visitenkärtchen in die Finger drückt, dann steht dort irgendeine Bezeichnung und ich muss immer noch fragen, was machst du überhaupt? Ich begrüße ganz recht herzlich Nathalie Wiederkehr. Sie ist unter anderem eben Corporate Influencer bei der Allianz oder für die Allianz Versicherung für einen Weltkonzern. Nathalie, herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Nathalie, eben, bleiben wir gerade jetzt kurz bei dem. Warum haben wir eigentlich immer überall englische Bezeichnungen? Also wir sind heute verrückt über die Amerikaner, oder? Die uns politisch bedrängen, sie uns wirtschaftlich bedrängen, sie sind nicht mehr unsere Freunde, sie sind fast unsere Feinde geworden. Aber trotzdem ist auch jemand, der nur in der Schweiz arbeitet, hat plötzlich eine so eine wahnsinns englische Bezeichnung getroffen. Jetzt, wenn du das müsstest verdeutschen, was machst du dort?
Als Corporate Influencer jetzt.
Zum Beispiel, ja.
Also ein Corporate Influencer ist eigentlich eine Person, die es bei einem Unternehmen eine feste Anstellung hat und sein Wissen oder seinen Arbeitsalltag nach außen bringt.
Das heisst also, du schaffst irgendetwas, du machst etwas, was mit Corporate Influencer eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern du hast eine Aufgabe in dieser Firma, das ist jetzt die Allianz zum Beispiel, und damit kommst du eigentlich mit ganz vielen Leuten und vielen Sachen in Kontakt und über das schreibst du eigentlich. Also damit die Leute so ein bisschen spüren, was passiert in dieser Firma.
Genau, ich arbeite in der Finanzabteilung und schreibe oft über Finanzthemen oder auch über Versicherung allgemein. Aber sehr oft kommen jetzt auch Sachen hinzu, die ich im Allgemeinen erlebe. Und ein Learning daraus ziehe und im Arbeitsalltag übersetze und meiner Community eigentlich die Mut machen und sie animieren, um sich außerhalb ihrer Komfortzone zu bewegen.
Nathalie, du arbeitest im Bereich Finanzen, also im Finanzteam. Etwas Langweiligeres gibt es ja eigentlich fast gar nicht. Also, wenn ich jetzt müsste überlesen, auf LinkedIn zum Beispiel, für dich als Corporate Influencerin, Finanzthemen, dann würde ich sagen, das interessiert mich eigentlich nicht so wahnsinnig. Wie machst du das, dass mich das würde interessieren und überhaupt lesen?
Also zuerst mal, ich bin sehr authentisch. Mir ist genau wichtig, du hast recht, ist so, steht auf meiner LinkedIn-Seite. Grauer und langweiliger geht es eigentlich fast nicht. Und das ist auch meine Idee, dass ich das nach außen bringe und das Ganze ein bisschen spannender mache und den Leuten zeigen, das ist nicht ganz so langweilig, wie man sich das vorstellen tut.
Machen wir mal ein Beispiel. Wie willst du mich begeistern? Also ich habe keine Ahnung, oder? Ich bin irgendwann im Verkauf tätig bei der Firma Y und jetzt, wieso soll ich der Nathalie Wiederkehr als Corporate Influencerin folgen oder überhaupt in Diskussion treten? Warum?
Also zuerst mal, ich schreibe nicht sehr viel über die Finanzwelt, weil ich schon auch merke, wenn man da zu tief reingeht, dann ist das ein kleiner Bereich an Personen, die das wirklich interessiert. Das habe ich ganz am Anfang gemacht und gemerkt, das ist eigentlich schnell ausgeschöpft. Und es gibt auch andere Leute, die sehr gut über das schreiben. Also hole ich eigentlich andere Themen, so, wo allgemein die Menschheit ein bisschen bewegen tut. Und das funktioniert eigentlich sehr gut, wenn ich authentisch schreibe und ehrlich bin, bei mir bin. Über Mut vor allem und wie ich halt selber meinen Alltag meistere. Und irgendwie berührt das die Leute. Und wenn ich einen Post über etwas mache, dann gibt es extrem viele Kommentare darunter und eine tiefe Diskussion. Und das ist vor allem mir auch wichtig, die Tiefe. Ich bin nicht auf Reichweite aus, sondern auf Reichtiefe. Und dass das die Leute auch wirklich so wahrnehmen, das berührt mich sehr.
Das heisst also, die Leute fragen dich nachher etwas. Also, sie lesen etwas und sagen nachher, das habe ich auch schon erlebt, genau in dieser Situation. Und dann habe ich nachher den Mut nicht gehabt, nachher zu fragen oder mich mal bemerkbar zu machen etc. Also dann bist du fast ein Lebensberater geworden.
Das klingt sehr schön. Tatsächlich fühlt es sich momentan ein bisschen so an, weil auf so einem Post aber gibt es wirklich gerne so 200-300 Kommentare. Und das ist nur die Spitze vom Eisberg. Ich komme sehr viele private Nachrichten über, die man nicht kann verfolgen kann. Und auch Sprachnachrichten. Das sind Leute, die wirklich extrem berührt sind, die vielleicht mir sogar brüllend eine Nachricht schicken und sagen, ich habe sie so tief getroffen mit dieser Message. Und der Kontakt bleibt dann auch bestehen. Natürlich, ich kann nicht mit 6'000 Leuten im engen Austausch sein. Ich habe auch sehr viele stille Leser. Aber trotzdem, es baut sich etwas auf, wo alles andere als oberflächlich ist.
Du bedienst primär LinkedIn. Es gibt ja noch ganz viele andere Sachen. Es gibt Facebook, es gibt Instagram etc., TikTok. Warum brauchst du LinkedIn und die anderen nicht?
Unsere CEO Laura Gersch hat das im letzten Sommer, das LinkedIn-Thema, zu uns in
die Allianz Schweiz. Also Chefin von der Allianz Schweiz.
Genau, sie kommt von Deutschland und ist dort sehr präsent auf LinkedIn. Hat über 30'000 Follower. Und wir hatten die Möglichkeit, letzten Sommer zu lernen, wie man mit LinkedIn umgeht. Und ich habe mich dort ursprünglich angemeldet, um die Learning Points, die man eigentlich bis Ende Jahr müsste gesammelt haben, zu bekommen. Also total ohne Hintergedanken und ohne Masterplan bin ich dort drin. Und dann ziemlich blauäugig einfach mal ein bisschen angefangen zu posten. Und meinen ersten Post sieht man dort auch noch auf LinkedIn. Das ist ziemlich Topics.
Ja, aber das heisst ja eigentlich, du bist noch ein mega Greenhorn in diesem Bereich. Und trotzdem, also du hast über 100'000 Impressionen, wenn du etwas rauslässt. Was sind eigentlich Impressionen? Das sind das Followers oder das sind das Leute, die dir folgen? Oder ist das einfach eine Nachricht, die irgendjemandem angezeigt wird, auch ohne dass es liest?
Also im Schnitt habe ich zwischen 5'000 und 10'000 Impressionen, muss man sagen. Und Impressionen heisst jemand, wo der Beitrag angezeigt wurde, bedeutet nicht, dass er ihn unbedingt gelesen hat.
Aber das ist, bedeutet das überhaupt irgendetwas? Wenn ich Facebook anschaue, zum Beispiel, oder? Dort schaue ich innerhalb von einer Minute ein paar tausend Sachen, ich scrolle einfach durch, ja, oder? Genau. Und sehe, ist das jedes Mal eine Impression? Also jedes Mal, wenn ich das im Prinzip 0,01 Sekunden sehe, ist das trotzdem eine Impression?
Das ist eine sehr gute Frage. Ist es? Und deshalb ist es auch nicht ausschlaggebend. Die Impression sagt nicht wirklich viel aus. Viel wichtiger ist das Engagement. Und das Engagement sind Likes, die du generierst, oder Kommentare. Und bei mir sind es jetzt außerordentlich viele Kommentare. Das ist genau die Tiefe, die sich ergibt durch die Diskussion, die ich anregen tun. Das ist entscheidend. Früher hat LinkedIn extrem viele Impressionen geboten. Das ist jetzt weg. Man hat viel, viel weniger Impressionen. Aber man sollte auch auf Tiefe gehen. Also die Leute, die einem in der Community begleitet, jetzt berühren und eben nur Impressionen, weil das heisst, es bedeutet nichts. Du scrollst durch, schaust das Zeug gar nicht an, dann hast du auch nichts davon.
Die Leute auch Däumchen aufmachen und sich eben bemerkbar machen. Das ist wichtig, also, dass du ganz viele Däumchen aufbekommst.
Nein, das ist nicht wichtig. Also eine Reaktion ist sicher nicht schlecht, weil wenn jemand das gar nicht anschauen tut und keine Form seit Verweildauer drauf hat, dann deutet LinkedIn den Beitrag als uninteressant und wird weniger ausgespielt. Wenn man sehr lange drauf bleibt und den Beitrag länger anschaut, also den Text und vielleicht auch das Bild oder kannst du ja auch einen Film zeigen, dann heisst das, es ist ein interessanter Beitrag und wird länger und weiter ausgestrahlt.
Was machst du? Nur Text oder machst du auch Filme?
Ich habe zweimal ein Video gemacht, aber der Aufwand ist mir zu gross für das, was nachher rauskommt.
Also primär Text?
Text und Bild. Bild ist wichtig, oder? Das ist ein Eye-Catcher.
Natalie, wir kommen darauf zurück, auf dich als Corporate Influencer. Aber es hat noch eine weitere, ganz wahnsinnige Geschichte in deinem Leben gegeben. Das ist die sogenannte Tempusbank, ist das gewesen. Und bei der Tempusbank hast du kaum angefangen gehabt, ist einer von den absolut grössten Justizskandalen, den die Schweiz je erlebt hat, losgegangen. Das hat dazu geführt, dass die Bundesanwaltschaft, Anwaltschaft teilweise zurücktreten musste und dass sogar das an einem Bundesrat, nämlich Christoph Blocher, weil er dieser Sache noch mehr oder weniger den Kopf gekostet hat. Nathalie, du hast einen Job gefunden, glaube ich, im 2003 war das gesehen. Bist du angestellt worden von dieser Tempusbank und du hast sogar die Chance gehabt, mit dem, was sie gehört hat, der Oskar Hollenweger, privat dürfen reden mit ihm, direkt in seinem Büro dürfen reden und dann hat er erklärt, was dich erwartet etc. Und 5 Monate nachdem du dort angefangen hast, ist die Polizei in grossen Scharen bei euch eindrungen, beim Oskar Hollenweger daheim eindrungen und dann ist die ganze Geschichte losgegangen. Wir können nachher dort ein bisschen vertieft darüber reden, für mich persönlich ist die Geschichte Oskar Hollenweger eine extrem ungerechte Geschichte, was dort passiert ist. Es sind zwar ein paar Leute, die zurückgetreten sind, aber letztendlich, der Oskar Hollenweger hat man mit dem ganzen Problem letztendlich allein gelassen. Er hat auch nie eine Vergütung bekommen, etc. Das Bundesgericht hat das nachher abgeschmettert. Gehen wir zurück in das 2003, wo du dort angefangen hast, hat es irgendeinmal geheißen, Nathalie, es kommen hier ab und zu Kunden, die eine Tasche voll Geld haben. Ich nehme an, dass du das jemals vorher siehst. Also ich habe das jetzt noch nie gesehen. Ich sehe das im Tatort, im Krimi und so weiter, sehe ich das alles, dass sie hier eine Tasche aufmachen und dass sie dort Millionen von Euros drinnen. Was ist in dir vorgegangen, als du das allererste Mal mit so etwas konfrontiert bist?
Also das erste Mal, als ich mit dem konfrontiert war, war gar nicht auf der Tempus Privatbank. Also ich bin es mir eigentlich schon gewöhnt, wenn man sich vorstellt, eine Million in Schweizer Franken, ist das gar nicht ein Koffer voll. Das ist eigentlich ein ziemlich kleines Spiegeli.
Mit tausender Nötli.
Ja, genau.
Das genau, aber mit 10 Nötli ist schon viel.
Ja, genau. Also von dem her, das ist jetzt normal, also es war nicht ein riesiges Ereignis eigentlich.
Also du bist das gewöhnt gewesen. Du bist vorher unter anderem bei der Credit Suisse First Boston, hast ja du auch mal geschafft.
Ja, genau.
Genau. Also du bist bei verschiedenen Banken gewesen. Das heisst, das ist dann zumal eigentlich normal gewesen, dass die Leute in der schönen Ledertasche dahergekommen sind und gesagt haben, hier bitte aufs Konto einzahlen.
Eher weniger schöne Taschen, dann ist es nämlich unauffälliger. Lieber der Plastiksack.
Aber
ja, genau.
Also, aber nochmal, halt bei einer anderen Bank ist ja wurscht. Einfach, wo das allererste Mal passiert ist, dass du einen Plastiksack mit einer Million drin bekommen hast, hast du schon gestaunt, nehme ich an. Du bist ja nicht von daheim her beseelt gewesen mit Plastiksäcken mit Millionen
nein.
Voll, oder?
Ja, absolut nicht, nein. Aber ich habe es jetzt nicht so in Erinnerung, dass irgendwie etwas wahnsinnig Spektakuläres war.
Aber das hat letztendlich den Ausschlag gegeben. Also wenn wir schnell rekapitulieren, die Bundesanwaltschaft hat aus irgendeinem Grund Nase beim Oskar Hollenweger anfangen reinstecken und hat gefunden, das ist böse, da passieren ganz schlimme Sachen, da passiert Geldwäscherei etc. Und haben mal irgendeinen Deutschen genommen, haben dem ein bisschen Geld in die Finger gedrückt und haben gesagt, geh du jetzt auf die Tempusbank und probier du das einzuzahlen.
Genau.
Und das war so der Anfang gewesen, wo man hat versucht, am Oskar Hollenweger und seiner Bank ein Problem zu verursachen.
Soweit ich das in Erinnerung habe, ja.
Und ohne, dass sie sich nur eine Sekunde überlegt haben, was das für eine rechtliche Wirkung könnte haben. Also die Staatsanwaltschaft hat dem Deutschen das Geld in die Finger gedrückt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hat gesagt, geh jetzt auf die Bank. Also das ist schwer verboten, so etwas zu machen. Also jemand im Prinzip ins Unrecht hineinzutreiben, das ist schwer verboten und das hat man gemacht. Und dort bist du involviert gewesen. Also der Deutsche hat dir das Geld in die Finger gedrückt.
Das war so gewesen, genau.
Und das ist für dich, wie gesagt, also normal gewesen. Das ist ja ab und zu passiert. Hast du selber mal das hinterfragt?
Ja.
Also dass du gesagt hast, da kommen immer wieder Leute, jetzt nicht nur bei der Tempusbank, sondern generell, wie du sagst, da kommen Leute in den Plastiksack mit so viel Geld. Hast du das hinterfragt, warum ist das im Plastiksack? Also, oder hast du das einfach gesagt, das ist mein Job, ich muss jetzt das einfach machen?
Also wichtig ist, dass man den wirtschaftlichen Hintergrund immer überprüfen und dass einfach alle Formalitäten korrekt ausgefüllt sind. Das ist ja sicher immer korrekt gelaufen. Von dem her, das ist nie auffällig oder speziell gewesen. Nur speziell bei dem Typ war, dass ich einfach gemerkt habe, irgendetwas ist im Busch, irgendetwas stimmt nicht. Natürlich habe ich nicht gewusst, dass es ein verdeckter Ermittler ist. Aber das ist der einzige, der mir jemals im Kopf geblieben ist, der irgendwie auffällig gewesen wäre.
Das ist ja nachher noch der berühmte Ramos, ist nachher neues Spiel gekommen. Mhm. Also die haben weitergemacht, die Behörden. Die haben nicht nur die Monsterfehler gemacht, dass sie versucht haben, euch ins Unrecht zu bewegen, sondern sie haben sich auch noch Zeugen gesucht, die völlig lausch sind und haben die finanziert. Also eine völlige, mega riesige Katastrophe. Wie lange bist du bei der Tempusbank gesehen und auch geblieben?
Ich habe im August angefangen und ich weiss, dass im Dezember am Morgen alles voller Polizisten war. Und ab dort haben wir dann nicht mehr normal gearbeitet. Das war dann kein Arbeiten mehr, das war nur noch ein Verhör, ein tagtägliches.
Du bist ja, wie alt bist du da gewesen? 20 irgendwie?
23.
23? Ja. Das ist schon mega einschneidend, oder? Also du bist in einem Berufsalltag drin, du kannst arbeiten. Du hast ja auch einmal eine KV-Lehre hinter dir gebracht.
Genau.
Und plötzlich passiert so etwas. Da versteht man die Welt ja schon nicht mehr ganz.
Das ist extrem schlimm für mich. Ich bin an dem Morgen in die Bank gekommen. Ich glaube, es war noch kein Mitarbeiter dort gewesen. Alles voller Polizisten. Und die haben mich in einen Raum geführt.
Ah, die waren schon dort, wo du gekommen bist? Gewesen.
Ja, genau. Und ich habe keine Information bekommen, was los ist. Und dann hockst du mal dort ganz allein in dem Räumchen. Ich war bewacht mit Polizisten, die auch bewaffnet waren. Du hast nicht fragen, du hast nicht sagen. Und dann habe ich natürlich bei mir einen Film ab. Das habe ich dann bloß angestellt. Und das Einzige, was mir in den Sinn kam, ist irgendwie, vielleicht habe ich eine Homepage geöffnet, die ich nicht hätte dürfen, oder so irgendetwas Absurdes. Und nachdem ist dann ein weiterer Arbeitskollege von mir auch in den Raum geführt worden. Wir haben aber nicht miteinander reden. Und um einiges später ist dann Oskar Hollerweger gekommen, unrasiert und verstrubbelt. Von der Polizist geführt. Er hat gesagt, er am Morgen früh aus dem Bett geholt worden, Durchsuchungsbefehl. Es geht um einen Geldwäschereiverdacht. Wir sollen kooperieren. Und weg ist er gewesen.
Und dann ist er in Untersuchungshaft gekommen. Und auch für das hat er ja nie etwas zurückbekommen. Also es ist völlig wahnsinnig. Der Mann hat alles verloren. Oder? Er hat seine Firma verloren, er hat sein Vermögen verloren, er hat seine Ehre verloren, er hat alles verloren. Und das Bundesgericht hat ja nachher das allerletzte, viele Jahre später, ich glaube 2011 ist das, glaube ich, den Fall beurteilt und hat wirklich ein ganzes haarsträubendes Urteil gefällt, indem sie gesagt haben, Oskar Hollerweger, Sie sind ja gar nicht geschädigt. Es ist Ihre Firma, die geschädigt ist. Und wenn Sie per Zufall noch Eigentümer sind von einer Firma, die geschädigt ist, das ist Pech. Sie überkommen keinen Rappen über. Das ist für uns in einem Demokratieverständnis, wo wir Gewaltentrennungen haben. Oder? Also wir haben ja unsere Exekutive, unsere Legislative und die Judikative. Und wenn die Judikative solche haarsträubende Urteile fällt, zugunsten, sagen wir jetzt zu der Exekutive, der Staatsanwaltschaft etc., dann geht bei mir wirklich ein Lädeli runter. Hast du den Fall, denn, nachdem du bei der Tempusbank hast müssen aufhören, zwangsläufig natürlich, weiterverfolgt? Bist du mit dem Oskar Hollerweger weiter im Gespräch gewesen? Seid ihr heute noch bekannt oder befreundet? Und hast du diese riesige Problematik mitbekommen?
Also was für mich am allerschlimmsten war, ist der Druck, der auf mich ausgeübt worden ist, von den Wirtschaftsprüfern und auch von der Polizei. Die haben mir gesagt, oder versucht einzureden, dass ich selber schuld bin, dass ich ein Zeichen gemacht habe. Die haben mir so Sachen gesagt wie, ja, für was haben sie denn das Gefühl, sind sie da angestellt worden? Das ist doch klar gewesen, so ein Blond kann man ja für nichts anderes brauchen und so solche Aussagen sind
Bist gekommen. Du der Blond gewesen?
Da bin ich blond gewesen, genau.
Okay, heute ja nicht mehr, oder?
Nein, genau.
Was ist der echt?
Dunkel. So dunkel, also, wie es jetzt ist.
Ja. Jetzt ist echt, jetzt ist okay, echt, gut. Ja, genau. Sind wir beim Blond, genau. Ja. Genau.
Und ich habe dann selber an mir angefangen zu zweifeln. Oder? Ich habe dann gedacht, ja, er hat mich wirklich jemand dahin geführt und an der Nase umgeführt und so weiter. Und jeden einzelnen Abend habe ich mir wieder gesagt, nein, ich habe so eine gute Menschenkenntnis, er hat nichts gemacht, ich habe nichts gemacht und ich bin immer dabei geblieben. Für mich war es klar gewesen, das ist zu Unrecht. Und wie du auch, habe ich einen extrem starken Sinn für Gerechtigkeit. Und das hat mich so fertig gemacht, auch irgendwie nicht können etwas zu bewirken. Also für mich war klar, das ist alles ungerecht. Und er war ja sehr lange in Untersuchungshaft. Und wo er rauskam, haben wir tatsächlich dann Kontakt gehabt. Und ich habe auch erfahren, dass er die ganzen Protokolle immer hat können lesen und auch gesehen, was ich erzählt habe. Und wir sind seither in Kontakt. Ja, genau.
Das ist eigentlich noch schön, kann man sagen, oder?
Ja, genau.
Genau. Und ist er selber zerstört gewesen durch das? Also ich sage jetzt als Externe, ich kenne ihn ja nicht. Ja. Ich habe einfach immer wieder gelesen darüber, was passiert ist. Also da kann ich nur sagen, ich wäre am Boden, oder? Komplett am Boden.
Er ist ein Kämpfer.
Er ist ein Kämpfer.
Ja, genau.
Also ich hoffe, dass wir ihn irgendwann persönlich hier dürfen am Mikrofon begrüßen. Ja. Nathalie, wieder hier, wir gehen zurück zu deiner Lehre. Du hast mit 15, hast du gesagt, genug Schule gemacht, ich mache jetzt eine Lehre. Du bist in eine kleine Firma gegangen, die im Bereich Maschinenindustrie tätig war und hast das KV gemacht. Das ist so ein richtiger typischer Entscheid, wenn man nicht so recht weiss, was man machen will, oder? Dann macht man halt mal das KV. Ist das bei dir auch so gewesen?
genau. Das war auch eine Kurzschlussreaktion gewesen, nämlich. Ich wäre weiterhin in die Schule gegangen und in der Sommerferien, den fünf Wochen, ich glaube in der dritten, habe ich mich entschieden, nein, zu langt, ich suche eine Lehre. Und ohne, dass ich geschnuppert hätte, habe ich auch gesagt, ja, dann machen wir das KV und was ist da noch groß übrig geblieben? Genau, im Maschinenbau. Also sicher nicht gerade so die Traumvorstellung, aber ich habe branchenneutral abgeschlossen und ich habe mich dort wirklich extrem weiterentwickelt, weil die haben noch nie einen Lehrling gehabt und haben nicht gewusst, wie man mit dem umgehen muss. Ich musste alles selber managen, selber herausfinden, wie man das macht, dass man überhaupt in eine Schule muss gehen, einen Branchenkurs machen. Im zweiten Lehrjahr habe ich schon eine Personalabteilung geleitet und im dritten Jahr ein Rechnungswesen unter mir gehabt. Also das hat irgendwie gar nichts mit einem Lehrling zu tun gehabt. Das war eine ganz tolle Erfahrung.
Du bist aber, nachdem die Lehre abgeschlossen ist, bist du dort weg.
Genau.
Ja. Da hast du ein riesengroßes Loch hinterlassen dort. Also, die haben ja plötzlich niemand mehr im HR gehabt und niemand mehr, der Buchhaltung gemacht hat.
Ja, das stimmt.
Oder haben sie wieder einen Lehrling geholt, der das hat müssen machen?
Nein, die Firma ist nach einem Konkurs gegangen.
Aber du hast das nicht mehr erlebt, den Konkurs?
Nein.
Also bist du schon weg gewesen?
Ja, genau.
Also bist du nicht schon gewesen? Du hast nicht die Buchhaltung so geführt, dass sie pendeln ab ist?
Nach mir ist es bergab gegangen.
Okay. Hast du das gespürt? Hast du das gespürt?
Nein, überhaupt nicht. Ich wollte einfach mehr. Es war ja wirklich ganz ein kleiner Betrieb und ich wollte raus in die Welt.
Ja, aber weißt du, wo du Buchhaltung gemacht hast, hast du Einsicht gehabt, wie es dieser Firma geht, oder?
Nein, ist alles gut gewesen, so weit.
Also, die sind dort finanziell eigentlich in der Ordnung gewesen.
Ist gut angestanden.
Okay, also nachher hast du dich entschieden, zu reisen, also mit den Reisen irgendetwas zu machen. Also etwas völlig anderes.
Reise ist meine Leidenschaft und ich habe gedacht, ja, im Reisebüro kann es ja noch gut kommen. Und das Lässigste war dort eigentlich die Vergünstigungen, die man bekommen hat aufs Reisen. Und ansonsten war ich total unterfordert. Darum bin ich auch nicht lang geblieben.
Also das hat man gemacht, indem man selber schöne Ferien können machen. Oder hat man für das Reisebüro Sachen anschauen?
Das nennt sich Studienreise. Und ich bin zuständig für Kreta, Kos und Rhodos. Und habe die Inseln wirklich in- und auswendig kennt. Nicht so, wie man als Tourist das würde erleben.
Also machst du das heute noch ein bisschen?
Reisen?
Ja.
Ja, ist absolut meine Leidenschaft.
Aber du nimmst nicht niemand mit, der nachher das denen alles zeigst und erklärst?
Nein, also
ich versuche für
mich selber und ich versuche auch immer wieder neue Destinationen zu entdecken. Das ist wirklich meine Leidenschaft.
Das hast du nur ein Jahr lang gemacht?
Genau, nur eins.
Kann man dir ein bisschen vorwerfen, du bist ein bisschen unstet, weißt du? Also, so nach dem Motto, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt.
Das habe ich mir selber vorgeworfen zu dieser Zeit. Und dann habe ich auch so weit überlegt, wo schlägt es mich jetzt ein, weil Reisen war ja eigentlich mein Ding. Ich habe dann temporär geschafft und bin schlussendlich in der Branche gelandet, wo ich nie wollte, nämlich in der Finanzbranche. Und dort bin ich eigentlich treu, seither.
Also Finanzbranche, das war Credit Suisse First Boston gesehen?
Ja, genau, richtig. Ja.
Genau, die gibt es ja nicht mehr, oder? Zuerst hat es First Boston einfach, die haben das ja sauteuer gekauft, indem man gesagt hat, das Investmentbanking ist wahnsinnig wichtig, oder? Das müssen wir jetzt dringend machen, oder? Und mittlerweile gibt es auch das Mami nicht mehr, nämlich die Credit Suisse gibt es auch nicht mehr. Und das haben wir ja jetzt alle live miterlebt in den letzten paar Jahren, was das für eine absolute Totalkatastrophe ist. Du hast gesagt, ich habe einen wirklich tiefen Gerechtigkeitssinn.
Ja.
Jetzt wenn wir den Credit Suisse-Fall machen. Du hast jetzt auch nur als Außenstehende, hast du noch ein Konto gehabt übrigens bei denen?
Ja.
Ah, okay. ist das schon mutiert, dein Konto?
Ist ja.
Bei Barney hat es ja nicht so super geklappt.
Hat geklappt.
Geklappt. Dort hat man ja miterlebt, was die abgelassen haben. Oder? Also wenn irgendjemand gegangen ist und gesagt, ich hätte gerne eine Hypothek von 100'000 Franken, dann haben sie ihnen lang und breit erklärt, warum dass sie so viel Marge müssen haben und dass das halt schon schwierig ist und Sicherheiten bringen. Und nebendurch sind einfach Milliarden verblödet worden. Oder? Und jetzt sieht man eigentlich, zur Rechenschaft ist eigentlich gar niemand gezogen worden. Wirklich.
Ja, wieder mal, genau.
Ist vielleicht meint der andere, dass man vielleicht moralisch ein bisschen mit dem Finger auf ihn zeigen. Aber effektiv, ich wüsste von nichts, dass jetzt einer muss irgendwie 20 Millionen zurückzahlen oder irgend so etwas. Ich meine, was sagt da die Gerechtigkeitssinn?
Ja, wie immer, rebelliert natürlich mein Gerechtigkeitssinn, aber ich versuche mich eigentlich nicht auf solche Themen zu fokussieren, weil ich sehr emotional bin, das zieht mich dann nur wieder mit. Ich kann es sowieso nicht ändern, ich konzentriere mich ein bisschen auf mich und meine kleine Welt.
Meinst du, du kannst nichts ändern? Meinst?
Aktuell bin ich sehr beschäftigt mit meinen eigenen Themen in meinem Umfeld.
Also wir können in der Schweiz sehr viel abstimmen. Wir können über Budget abstimmen, wir können über Rechnungen abstimmen, wir können über neue Gesetze abstimmen, wir können über Initiativen abstimmen und so weiter. Also wir haben in der Schweiz schon eigentlich wirklich eine positive Situation, dass wir der Gerechtigkeit auch helfen können, den Durchbruch zu finden. Und das gibt es ja in anderen Ländern viel weniger. Dort kann man vielleicht alle 4-5 Jahre mal einmal sagen, wer man wählen will, und dann muss man einfach die Klappe halten. Ich habe das Gefühl, dass heute auch im jungen Bereich viel zu wenig über das diskutiert wird. Also, wir haben jetzt im März sind ja wieder grosse Abstimmungen, wo es wirklich um viel geht. Aber irgendwie, es ist kein grosses Thema. Es ist kein grosses Thema. Wie ist das bei dir daheim und in deiner Umgebung?
Ich finde es extrem wichtig, dass Kinder in der Schule so Sachen schon lernen. Und bei meinem jüngeren Sohn ist jetzt das auch ein Wahlpflichtfach, das er genommen hat. Und er findet es extrem interessant. Und man merkt, was das für einen Schub macht. Oder? Sobald er sich mit Politik auseinandersetzt, fragt er auch ganz andere Sachen und kommt viel besser draus. Und er freut sich darauf, wenn er dann zuerst mal abstimmen darf.
Wie ist es so, wenn der Lehrer einen gewissen politischen Drall hat? Ist das auch eine gewisse Gefahr? Dass er heimkommt und sagt, du Mami, so und so. Und dann sagst du, ja, aber hallo, wo kommt jetzt die Idee her?
Aktuell nehme ich das jetzt nicht wahr, aber ich weiß natürlich auch nicht genau, was in der Schule so unterrichtet wird.
Nathalie, also du hast eine Lehre gemacht im KV, du bist nachher plötzlich in der Finanzbranche gelandet und letztendlich bist du dann bei der Versicherungsbranche gelandet. Wieso Versicherung? Versicherung ist auch wieder finanznahe und du hast uns gesagt, eigentlich bin ich nicht mehr gelandet, wo ich gar nicht wollte. Oder zuletzt wollte und bin gleich dort gelandet. Der Versicherungsbereich ist ja jetzt für einen Außenstehenden eben sehr langweilig.
Verstehe ich.
Wie ist das für dich und warum bist du wieder bei einer Versicherung gelandet?
Ich war dann eine Weile lang in der Eventbranche. Es war einfach vom Arbeitsweg nicht ideal gelegen. Und habe dann in der Region etwas gesucht, dass es einfacher ist mit den Kindern. Über den Mittag vielleicht heim oder am Abend da sind, um ins Training zu fahren und so weiter. Und nicht so einen langen Arbeitsweg zu haben. Und für mich war es relativ schwierig, weil ich ein Teilzeitpensum gesucht habe. Hat es immer geheißen, mit meinem ganzen Background, ich muss noch vielleicht schnell sagen, ich habe noch ein betriebswirtschaftliches Studium dann nachgeholt, dass ich einfach überqualifiziert bin. Und das war extrem schwierig. Alle Absagen im Sinne von, ja, sie würden sowieso nicht lang bleiben, das macht nicht viel Sinn. Und bei der Allianz habe ich das Vorstellungsgespräch bekommen. Das hat mir extrem zugesagt. Sicher, der Arbeitsweg ist das erste, was ich gesehen habe. Aber das Team und die ganze Atmosphäre dort hat mich extrem angesprochen vom ersten Tag an.
Du hast ja auch anders erlebt, oder? Du bist ja auch mal einfach zitiert worden zum HR. Und dann hat man gesagt, wir tun eure Abteilung verkleinern oder schließen, wir tun reorganisieren. Nehmen Sie bitte Ihr Köfferli und gehen Sie wieder. Oder? Und dann hast du die ganze Geschichte eben bei der Tempus Bank auch erlebt. Also, du hast sehr viel Niedergeschlagenheit müssen erleben. Und jetzt in diesem Fall hast du eigentlich etwas gefunden, wo eine gewisse Stabilität hat. Du bist seit 2019 dort.
Ja, genau.
Jetzt sind wir im 2026. Ja. Das heisst, du bist im siebten Jahr. Ist das verflixte siebte Jahr?
Ich hoffe es nicht. Im Moment sieht es eher nach dem Gegenteil aus.
Du bist eben beim CFO, also beim Finanzteam von der Allianz. Und ich habe jetzt etwa dreimal gesagt, oder? Das ist ja nicht so wahnsinnig spektakulär. Was macht dir dort eigentlich wirklich Spass?
Spass macht mir vor allem das Team. Ich finde das Team extrem wichtig. Und in der ganzen Allianz finde ich einfach schön, wie die Wertschätzung, die uns entgegengebracht wird, und Augenhöhe. Also wir haben wirklich einfach ein tolles Unternehmen, was man einem Grosskonzern gar nicht würde geben würde. Man denkt eigentlich, das ist eher in einem kleinen Betrieb der Fall. Aber man kennt sich und man ist nett zueinander, alle sind per Du. Und man unterstützt sich gegenseitig und es ist nicht so von oben herab. Also es ist einfach ein familiäres Verhältnis.
Es ist eine deutsche Firma, die Allianz ursprünglich.
Ist eine deutsche Firma, genau.
Also in den 50er Jahren hat es so Sprüche gegeben. Der Mann ist tot, die Witwe kichert. Gott sei Dank, er war Allianz versichert.
Das klingt sehr interessant.
Genau, und der zweite ist ja der, wer nichts wird, wird wird, und ist dir noch nichts gelungen, gehst du zu den Versicherungen.
Okay.
Wie ist das Bild, so, wo die Leute haben heute von der Versicherung? Also, wenn du jetzt mit deinem Kollegenkreis zusammensitzt und jetzt kommt plötzlich die Versicherung zur Sprache, sagen alle, oh nein, ich bin eine Versicherung, bist du? Also, oh, so cool, ich bin eine Versicherung, bist du?
Ja, das ist eigentlich wirklich eine langweilige Sache, das ist ja so. Das kommt bei den Leuten grundsätzlich nicht so gut an. Das Versicherungsthema ist schnell abgehakt. Aber ich persönlich finde das ja eigentlich eine gute Sache. Ich bin auch für fast alles versichert, weil ich die Sicherheit, die es einem gibt, da fühlt man sich viel wohler.
Ist jetzt das ein Werbespot?
Nein,
oder
ist das kein Werbespot. Das ist wirklich so, so wie ich empfinde. Das ist wahr, ich bin immer schon so gewesen.
Aber haben wir nicht genau das Problem, dass heute ja alle für alles versichert sind? Oder? Es bewegt sich eigentlich gar niemand mehr. Wenn ich ins Handelsregister schaue, von den Neugründungen der Firmen, dann sind das sehr oft Namen, die mir fremd vorkommen. Das heisst, wenn meine persönliche, private Statistik stimmt, dann sind vor allem Leute, die zugezogen sind, haben den Mut, eine Firma zu gründen, sich selbstständig zu machen, vielleicht sogar das Geld von Freunden und Eltern zu investieren. Und die Schweizer haben so eine Versicherungsmentalität. Aber das ist ja eigentlich nicht wahnsinnig cool.
Gut, die Statistiker kenne ich jetzt nicht.
Also meine private Statistik.
Ah, so ist das.
Das ist, glaube ich, nur den Statistiken, die du selbst gefälscht hast. Oder? Okay. Das ist ein anderer. Oder? Ja. Genau. Nein, aber es ist wirklich so, oder? Dass wir das Gefühl haben, dass die Schweizer getrauen sich gar nicht mehr. Und wenn sich von morgen früh, vom Aufstehen bis zum Abend zum Schlafen, am besten noch den Traum auch noch versichern.
Ja, wir brauchen ja beide. Es ist schön, wenn es die Mutigen gibt und die weniger Mutigen.
Ja, aber warum braucht es da Leute, die diesen Biss und den Mut haben, die zuziehen? Oder Secondos oder in der dritten Generation da sind? Warum ist das nicht der Herr Müller und der Herr Meier? Warum tun sich die dort ein bisschen daraus haben?
Also ich nehme das jetzt nicht so wahr, darum kann ich da nicht viel dazu sagen.
Wie ist das denn bei euch jetzt so? Wenn du schaust, der Anteil von Leuten, die bei euch Karriere machen vielleicht oder mit dir zusammenarbeiten, die aus dem Ausland zugezogen sind oder Papi und Mami zugezogen sind und gegenüber denen, die eben Müller und Meier so ewig da sind.
In Bezug auf Selbstständigkeit?
Ja, nicht nur in Bezug auf Selbstständigkeit, sondern jetzt bei euch, bei der Allianz, oder?
Ja, wir haben natürlich sehr viele Deutsche, die das erste Mal in der Schweiz arbeiten. Das ist tatsächlich so.
Werden die beordert? Also die heisst es bei der Allianz in Deutschland, beim Mutterhaus und jetzt gehst du noch ein Jahr in die Schweiz?
Nein, ich glaube, das ist ein Wunsch von denen.
Also die machen das gern?
Also ich spüre jetzt einfach auf LinkedIn extrem viele Anfragen von Deutschen, weil ich habe sehr viele Leute aus Deutschland in meiner Community, die wünschen sich in die Schweiz zu kommen, zum Arbeiten. Also nicht unbedingt bei der Allianz, sonst schicken wir ihre CV und fragen, was in der Schweiz möglich wäre.
Jetzt sind wir schon fast wieder bei der Politik gelandet und ja, du hast mir mal gesagt, ich werde eigentlich nicht über Politik reden.
Absolut,
genau. Ja. Deutschland sehen wir ja immer einen relativ schlechten Zustand. Also, ich habe zum Beispiel in der Verwandtschaft jemanden, der für Eisenbahnbrücken verantwortlich ist in Deutschland, bei der Deutschen Bundesbahn. Und hat mir mal gesagt, ich bin froh, ich muss in den Zug sitzen, weil ich nicht weiss, wenn die nächste Brücke zusammenbricht. Das ist jetzt so symbolhaft, was wir ein bisschen von Deutschland hören und im Moment entgegennehmen. Wie siehst du das? Sind denn die Leute, die kommen aus Deutschland, die bleiben auch? Oder die gehen wieder zurück?
Teils, teils. Also ich kenne viele, die gehen auch ganz weiter in ein anderes Land oder auch wieder zurück. Also ist wirklich alles möglich.
Ein deutscher Konzern, also Allianz ist ja weltweit tätig, oder?
Richtig.
Aber kommt ursprünglich mal aus Deutschland.
Genau.
Und ist immer noch, das Mutterhaus ist immer noch deutsch.
Das ist so,
ja. Spürt man das? Ist ein Schweizer Unternehmen, ein amerikanisches Unternehmen, ein deutsches Unternehmen, ist das spürbar?
Ich finde es nicht. Ich finde, wir haben eine sehr Schweizer Mentalität, wobei wir natürlich auch sehr viele Ähnlichkeiten haben, also Verlässlichkeit und Pünktlichkeit und so weiter, haben ja Schweizer wie die Deutschen auch. Die Deutschen sind vielleicht ein bisschen selbstbewusster, das spürt man. Aber ich glaube, die passen sich auch uns ein bisschen an und werden ein bisschen zurückhaltender mit der Zeit. Oder wir passen uns innen an, das wäre vielleicht fast besser.
Ich habe mal hier über ein Mikrofon einen Professor dürfen begrüßen, der ganz, ganz, ganz lange in den USA war. Und der hat mir gesagt, als er das erste Mal in die USA ist gegangen und eingeladen worden ist an eine Party von der Universität, wo er Professor geworden ist, dann ist er auf die Leute zugegangen und dann hat er gerade mal über die Politik reden.
Ja.
Und dann hat er gemerkt, zuerst waren 10 Leute um ihn herum, die den Schweizer begrüßen wollten, dann waren es nur noch 8, dann waren es nur noch 4. Und zuletzt ist er mit seinem Glas ganz allein gestanden. Also in Amerika redet man an einer Party nicht über Politik. Vielleicht jetzt wieder ein bisschen mehr als aktuell, wer weiß. Spürst du dort auch einen Unterschied zwischen den Mitarbeitern, die von Deutschland kommen und Mitarbeitern aus der Schweiz, dass sie so ein bisschen mehr zurückgezogen sind, also dass sie nicht über etwas reden? Und der Schweizer, der so urdemokrat ist, der eigentlich über alles und jedes redet.
Also ich glaube, das ist sehr eine persönliche Einstellung und bei mir tendiert es eher dazu, dass ich mit Leuten lieber und gern einfach über persönliche Themen und tiefgründige Gespräche führen. Politik ist mir fast ein bisschen zu oberflächlich, zu allgemein, sagen wir mal so.
Aber die Politik ist ja schon etwas, was sehr, sehr wirklich tragend ist, oder?
Das ist so.
Politik macht wieder alle Gesetze und alle Grundlagen für die Wirtschaft. Und ob das jetzt so bei der Versicherung ist oder nicht, plötzlich wird man der FINMA unterstellt, oder? Und dann hat man wieder ganz andere Probleme, dann ist man eine halbe Bank plötzlich. Also die Politik hat ja einen riesengroßen Einfluss. Wie stark ist denn die Politik bei der Allianz präsent? Also können wir manchmal auch vor Abstimmungen sagen, wir als Firma würden uns so und so positionieren, wir würden uns wünschen, wenn ihr gerade Turnen geht, dann das bitte so und so machen.
Nein, niemals.
Gar nicht?
Nein.
Und du machst das als Influencerin, machst du das auch nicht, als Corporate Influencerin?
Das einzige Thema, das ich nicht würde antasten, Politik.
Ist auch mega wichtig. Also jetzt passiert irgendetwas, was die Versicherungsbranche neu regulieren will. Wir sind ja mit den Banken im Moment dran. Oder wir müssen der UBS sagen, wie viel Eigenkapital das sie muss vorhalten muss. Und Versicherungen sind ja auch halbe Banken, sehr oft, oder, indem sie riesengroße Vermögen halten. Wenn jetzt hier etwas passiert, ist denn nicht der Wunsch von der Firma, dass du über das schreibst und sagst, eigentlich ist das dumm, was die Politik jetzt von uns fordert, weil das bedeutet ja, dass wir eigentlich nicht mehr so flexibel sind.
Also ich selber wähle meine Themen und niemand sagt mir, über was ich schreiben soll. Und ich habe da mein Feld gefunden und würde mich aber politisch eigentlich nicht äußern.
Nathalie Wiedeker, du bist alleinerziehende Mutter, immer noch, und hast sie auch ganz klein, deine Kinder gehabt. Also du hast müssen eine ganze Familie durchs Leben durchbringen.
Genau, ich habe mich allein um sie gekümmert, bis jetzt, ja, genau.
Hast du das als schön empfunden, dass du im Prinzip deine Familie so ein bisschen im Griff hast können haben? Oder ist das etwas gewesen, wo man muss sagen, das will man eigentlich niemandem wünschen? Man wünscht jedem, dass man das Zweite noch so ein bisschen kann diskutieren über die Problematiken und Fragen. Was ist passiert, wo du gewusst hast, ich bin jetzt alleinerziehend, und wie hat sich das noch letztendlich ausgewirkt auf deine Kinder?
Gut, ich habe es nicht anders gekannt. Ich bin seit Beginn der zweiten Schwangerschaft alleine gewesen. Und auf eine Art ist es traurig, auch für meine beiden Jungs, also weil sie ja gerade zwei Jungs sind, dass sie nicht den Bezug haben zu einer Vaterfigur. Aber irgendwie hat sich das so ergeben. Es sind ein kurzer Abstand, also nur 14 Monate Altersunterschied. Und der Grösser hat dann halt wie gemütlich die Vaterrolle übernommen. Also der hat dann sich gefreut, wenn der Kleine den ersten Schritt gemacht hat und das erste Wort gesprochen hat und so weiter. Also wir sind dann so ein bisschen die drei Musketiere gewesen. Und es ist halt jetzt nicht klassisch. Und ich weiß, es ist nicht ideal, aber man kann es auch nicht erzwingen. Das hat sicher ganz viel Schönes gehabt. Also wir sind uns extrem nahe, wir drei. Also es ist wirklich wunderschön. Also jetzt zu sehen, wie sie sich entwickelt, so, das ist eigentlich wirklich mein ganzer Stolz.
Also du hast ganz kleine Kinder allein aufgezogen?
Ja.
Du hast ja auch schauen, dass irgendwie finanziell das letzte irgendjemand aufgeht?
Nein, finanziell, das hat funktioniert. Also ich habe Alimente bekommen. Ich musste nicht ganz allein für
das aufkommen. Aber man ist ja sicher nicht so bettet, dass man einfach jetzt noch, so, jetzt gehen wir noch 3 Wochen ins 5-Sterne-Hotel, das funktioniert ja einfach nicht, oder?
Nein, das definitiv
nicht. Das heisst, der Franken ist ein Franken, und da muss man wirklich schauen, was ist die Sache. Also du hast ja irgendwie müssen zwischendurch arbeiten, du hast müssen Kinder aufziehen, du bist verantwortlich gewesen für die. Für dich selber hätte ja vielleicht auch noch 1 oder 2 Minuten müssen übrig bleiben. Also das war schon nicht eine einfache Zeit gewesen.
Also für mich ist sicher nie eine Minute übrig geblieben. Es war wirklich ein Kampf gewesen, sagen wir, die ersten 10 Jahre. Über das habe ich auch einen Post geschrieben, weil mein einer Sohn hat vor allem ADHS und Asperger. Und das war immens gewesen. Es war wirklich schlimm gewesen. Und mich gleichzeitig um die beiden zu kümmern, null Zeit für mich zu haben. Und von außen ist es manchmal auch schwierig gewesen, weil man sieht ihm ja nicht an, dass etwas Spezielles hat. Das immer wieder müssen beweisen in der Schule und so weiter, bis das mal abgeklärt worden ist. Und ganz am Anfang war es auch ein Erziehungsfehler. Das hat immer noch geheißen, es sei meine Schuld, dass irgendwie das nicht wirklich so läuft. Und es war einfach nur ein Kampf gewesen. Also jeden Tag war ein Kampf gewesen. Natürlich hat es schöne Momente gegeben, aber ich war permanent am Anschlag gewesen.
Was ist der Unterschied zwischen ADHS und Asperger?
ADHS ist Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Also mein Sohn hat auch sehr Hyperaktivität gehabt, die jetzt aber weg ist. Jetzt ist er eigentlich sehr fokussiert, hat sich sehr gut ausgewachsen, ohne Medikamente und ohne größere Therapien. Asperger ist Autismus-Spektrum-Störung, die extrem vielfältig ist, wo man jetzt nicht sagen kann, die Person wäre so oder so. Das ist extrem schwierig zu sagen, was an seinem Wesen ist jetzt Asperger, was ist ADHS, was ist eine Mischung und was kommt da sonst alles noch zusammen.
Also Asperger ist nachher, dass man sich zurückzieht ein bisschen, also in sich selber zurückzieht.
Ja, könnte sein. Er hat eher Mühe gehabt, mit Empathie. Er hat weniger können verstehen, wieso man auf etwas so reagiert. Oder er hat auch nicht können mit Geräuschen umgehen und ist dann laut gewesen, eher laut, um sich abgrenzen. Und ich glaube, er hat sich sicher gefühlt, wenn er sich selber gehört hat, schreien oder so. Also wirklich ganz speziell. Und ich habe so viele Bücher gelesen und so viele Sendungen verfolgt und es gibt nicht irgendwie diese Lösung oder diese Diagnose oder auf etwas, wo du dich kannst verladen, abstützen. Ich war einfach allein gewesen und habe mein Bestes gegeben.
Also jetzt hast du sogar noch ein Kind gehabt, das noch mehr Aufmerksamkeit braucht. Wie war das für sie Bruder gewesen?
Der Kleine, der musste lernen, damit umzugehen, dass er halt eigentlich im Schatten steht von dieser ganzen Problematik, weil es hat sich immer um den älteren Bruder gedrückt. Und wo er älter wurde, ist, also vor 2-3 Jahren, hat er das dann auch so können äußern eigentlich. Es geht ja sowieso immer nur alles um den anderen, nicht um mich. Und das hat mir natürlich extrem wehgetan. Das ist extrem schwierig, wenn man schon Vater- und Mutterrolle muss übernehmen und dann noch gleichzeitig in so einem speziellen Fall. Und die Schuldgefühle immer natürlich, das ist Wahnsinn. Aber ich muss wirklich sagen, auch mein Jünger, der hat so beide, aber auch mein Jünger hat so ein gutes Herz und die Problematik hat jetzt wirklich zu etwas geführt, dass sie beide total starke und coole Persönlichkeiten sind. Also wirklich top.
Es sind 16 und 17?
Werden jetzt, ja, genau das Jahr.
Und die haben auch den Entscheid jetzt müssen fällen, oder? Wie weiter?
Da geht noch weiter in die Schule.
Beide?
Ja. Aktueller Stand, ja.
Genau. Die haben nicht das Gleiche gemacht wie du, wo mit 15 gesagt hat, jetzt ist genug, es reicht mir jetzt. Du hast ja nachher nachträglich das nachgeholt oder während der Lehre hast du ja die Berufsmatur noch gemacht. Aber sie haben sich jetzt entschieden, was ist das, Gymi oder was machen sie?
Jetzt stehen gerade Prüfungen an, genau. Aber mehr zum auf die Frage eingehen, ich habe ihnen immer gesagt, es ist egal, was sie machen. Es ist mega wichtig, dass sie das Richtige machen. Weil ich sehe, wie ich irgendwie den falschen Weg gewählt habe. Und ich habe eine extrem ausgeprägte soziale Ader, die ich eigentlich bis vor dem Corporate Influencing nicht habe ausleben konnte. Und ich habe gesagt, lasst euch doch lieber mehr Zeit. Macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Überlegt, was ihr werden wollt und für was euer Herz schlägt. Mir ist egal, was sie machen, aber ich möchte einfach, dass sie glücklich sind. Und ich glaube, das haben sie auch verinnerlicht. Und sie wissen nicht genau, wo ihr Weg hinführt. Aber für den Moment sind sie auf Kurs.
Also bist du happy?
Ja, tatsächlich. Also jetzt nach diesen ganzen vielen Jahren muss ich sagen, es sieht wirklich endlich mal richtig gut aus.
Hast du denn die Werdegang so ein bisschen mit deinen Kindern besprochen? Und dort hat es ja ein paar Hüpfer drinnen gehabt, dass sie verstehen, okay, das wollen wir vielleicht lieber nicht. Oder das Gegenteil, also Mami ist cool gewesen, oder was das alles gemacht hat, das ist genial. Vor allem, wie sie das mit uns gemacht hat. Siehst du für sie jetzt eher, wenn wir sagen, einen linearen, längsameren, einfacheren Weg als dein Weg siehst?
Also ich habe keinen Plan für sie, ich habe nicht einmal einen Plan für mich. Ich hoffe einfach, dass es gut kommt und bin für sie da. Aktuell entwickelt es sich gut, ich bin sehr zuversichtlich. Ich glaube schon, dass ich ihnen Mut mache, weil sie wissen ja, was ich alles erlebt habe und wie ich kämpfen musste und wie ich unten durch haben musste. Und ja, ich glaube, wahrscheinlich hilft das ihnen, das alles so können zu erleben, einfach zu sehen, Mami packt das. Und also sie sagen auch sehr, dass sie stolz auf mich sind. Und wir haben so eine gute Beziehung. Also wir kommunizieren miteinander, wir reden viel. Man sagt ja oft, Buben können nicht heimgehen, über ihre Probleme reden. Oder ja, in der Pubertät. Also wir wollen dann die da alles lernen, was man da als Bub muss wissen. Null Problem, wir reden über alles.
Und wer kocht daheim? Oder wer kocht am besten?
Also ich koche, ob es gut ist oder nicht.
Also die Buben sind noch nicht so weit? Nein.
Könnte man noch, es ist
Verbesserungspotenzial. Wie sieht es aus mit dem Abwasch?
Ja, wir haben einen Geschirrspüler.
Eben. Also da haben viele Männer auf dieser Welt haben Glück gehabt, wo der Geschirrspüler erfunden worden
genau,
ist.
Ja. Nein, sie müssen ehrlich gesagt nicht mega viel daheim anpacken. Das ist so. Weil mir ist wichtig, dass sie den Fokus auf die Schule legen. Und dort, sie bringen gute Noten ein. Das ist mir viel wichtiger. Und ich weiss, da könnte man noch etwas machen, aber das kommt gut.
Nathalie Wiedecher, du hast auch eine Zeit lang gemodelt.
Wo ich jung war, genau.
Das hätte ja auch in diese Richtung können gehen. Wie hast du das gesehen damals? Man sagt ja von dieser Modelgeschichte, das ist sehr eine oberflächliche, hektische Geschichte. Sogar bis zum Missbrauch von diesen Models. Wie hast du das erlebt?
Ich bin dort als junges Mädchen eigentlich reingekommen und habe so einfach hobbymässig ein bisschen Modelshootings gehabt und bin dann auch mal über meine Agentur für meine Schweizwahl angemeldet worden. Habe dann aber dort Stopp gesagt, weil ich schon extrem Mühe hatte, dass ich auf Äußerlichkeiten reduziert werde. Und das ist genau das, was ich nicht wollte. Und also ich bin sehr froh, dass ich dort nicht weitergemacht habe, als ich jung war. Ich wollte wirklich eine andere Richtung einschlagen.
Du hast für die Marke Kalida gemodelt, ist das richtig?
Ja, unter anderem. Genau.
Also Kalida ist ja so eine Urschweizer Brand. Mhm. Hast du heute nur noch Kalida Unterwäsche und so weiter? Bist du treu geblieben?
Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, ich hätte das auch vergessen, wenn meine Mutter nicht überall noch die Plakate und so aufgehängt hätte.
Kalida ist eine tolle Marke. Ganz eine tolle Marke. Hat auch mal wirtschaftliche Schwierigkeiten gehabt, hat sich wieder aufgefangen. Und es geht einfach um Qualität. Also im Modenbereich hat man ja sehr viel Wegwerfmoden. Also man dreht etwas ganz kurz und nachher will man es nicht mehr. Und dann geht es in die Altkleidersammlung und dann liegt es irgendwie in einem Drittweltland nachher am Meer umeinander. Also eine ziemliche Katastrophe. Wie handhabst du das mit den Kleidern?
Also, als ich jung war, war ich auch ein Fashion Victim, das muss ich zugeben. Aber es hat sich extrem geleitet. Also, ich bin generell, also auch mit Kleidern, mit allem im Leben extrem sparsam und tue mir eigentlich nur die Sachen leisten, die man braucht und nicht im Sinn Sachen, die man will. Weil ich spare eigentlich aufs Reisen. Das ist meine Leidenschaft.
Gehst du auch ab und zu in einen Secondhand-Laden rein?
Weniger, nein. Weil wenn ich etwas brauche, wirklich explizit, dann weiß ich, wo ich das finde und dann gehe ich eigentlich in den Laden, wo ich
komme. Wie handhabst du das mit der Mode? Also, es geht ja jetzt. Ich bin an der Solothurner Filmtag und auf der Bühne sind sehr viele Damen auftreten, die so Overohrhosen angehaben haben, also wo man eigentlich den Körper überhaupt nicht mehr sieht. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, in einem Jahr hat niemand mehr Overohrhosen, dann kann man aus diesen Hosen vielleicht 3 Hosen daraus machen, weil so viel Stoff dran ist. Wie handhabst du das? Musst du auch Overohrhosen haben und nachher wieder ganz enge Hosen und so?
Also Tatsache ist, ja, ich gehe schon auch mit dem Trend mit, aber was bei mir speziell ist, ich habe noch Kleider, die ich mit 20 getragen habe. Also ich behalte meine Kleider und der Trend kommt ja dann immer wieder. Also sprich, und ich habe noch die gleiche Kleidergröße, also die nehme ich einfach wieder für und dann ziehe ich das Zeug wieder an. Und dann habe ich Sachen, wo hast du denn das Zeug her? Und dann sage ich, ja, das ist 20, 30 Jahre alt.
Das ist spannend, es dreht sich alles und es kommt alles wieder für.
Ist ja so, ja.
Bei der Allianz hast ja du nicht nur die Aufgabe, eben als Corporate Influencerin zu arbeiten. Das ist ja fast eigentlich eine private Geschichte, wo du dort reingewachsen bist. Du hast ja noch eine ganz andere Aufgabe. Du bist bei diesem Finanzteam dort. Was ist deine Aufgabe dort? Was machst du dort den ganzen Tag?
Also wir haben ja extrem fancy Titel. So steht das auch auf LinkedIn. Das versteht eigentlich ja niemand.
Also was ist dein Titel?
Mein Titel? Ich weiß nicht einmal, was genau da drauf steht. Ich sage, also ich... Was ich mache, ist so, ich bin zuständig für Organisation und Struktur unter den Teams. Darüber sind Bereichsleiter und nochmal darüber
das CFO. Also Teams im Finanzbereich?
Immer ja, genau. Immer
Finanzbereich. Du bist einfach in dem Finanzbereich?
Genau, ja.
Und das ist ein abgeschlossenes Haus, oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist in 2 Etagen, in dem grossen Tower beim Wallisellen.
Und dort rennst du umeinander und wenn irgendetwas nicht klappt, gehst du zu dem vorbei und sagst, lass mal, könntest du nicht und so. Muss
ja,
ich mir so vorstellen?
Ja, unter anderem.
Also du bist sehr viel im Gespräch mit den Mitarbeitern?
Das ist so, ja.
Und wissen Sie schon, wenn Nathalie kommt laufen, oh, jetzt ist irgendetwas wieder im Busch?
Nein, überhaupt nicht. Also, da kann auch alles gut sein und einfach noch ein bisschen zum Bläudern.
Du brauchst auch die Kantinen oder vielleicht den Pausenraum, um irgendeinen Wunsch, den du hast, überzubringen?
Wünsche, in welchem Sinn jetzt?
Ja, also irgendein organisatorisches ändert sich etwas. Du weißt es, es wird sich ändern und jetzt musst du das den Leuten halt mitteilen.
Nein, ich bin nicht für das zuständig, um eine Mitteilung überzubringen.
Also versuch mal schnell den Alltag. Wie sieht der Alltag aus?
Es gibt wirklich keinen klassischen Alltag. So viele fragen mich immer, es gibt es einfach nicht.
Aber ich frage dich jetzt gleich.
Ja, ich kann dir da keine schlaue Antwort
geben. Dann nehmen wir von mir aus der letzte Dienstag, oder ich weiß es nicht.
Was? Ah, der erzählt das sehr gerne.
Letzte Dienstag?
Gar kein klassischer Alltag.
Hast du frei gehabt, oder wie?
Nein. Ich muss überlegen, ich bin am 7. Uhr am Morgen im Büro. Wir haben Open Space, das heisst, du hast nicht mehr deinen fixen Arbeitsplatz. Du machst die Schränke auf, die du in Code hast, nimmst deine 7 Sachen raus, installierst dich und checkst deine E-Mails, schaffst mal ein bisschen durch. Und dann ist eine Nachricht gekommen, dass ich nominiert bin und im Finale stehe als Corporate Influencer in Deutschland für den Award. Also ist mein ganzer Tag sicher mal Kopf gestanden. Und ich konnte es gar nicht können setzen lassen, weil ich vom nächsten zum anderen Meeting haben müssen rennen. Und eben, ein typischer...
Also es gibt einen Preis zuletzt. Also der, der ja. Gewinnt, der kommt etwas über.
es geht nur um eine Trophäe und um Wertschätzung eigentlich für deine Arbeit. Aber trotzdem, für mich ist das wunderschön, weil es hat noch nie ein Schweizer unter die Nominierten geschafft. Und ich bin jetzt im Finale, das ist schon
Wie sind die auf dich aufmerksam geworden?
Ja, LinkedIn ist halt auch schon eine Community, wo man sich gegenseitig aufmerksam macht auf übersättige Preise oder Awards. Und bei mir war es so, dass ein LinkedIn-Kontakt mich nominiert hat, ja, so sagt man. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, das ist so eine coole Sache, ich bewerbe mich zusätzlich selber, weil das hat man auch können, weil ich will ja den Mut transportieren. Also ich bin mutig, ich stehe für das ein und ich bewerbe mich selber und habe geschrieben, es ist eine Kategorie, die heißt Rising Star. Also seit dem August bin ich da drin. Wir müssen die Impressionen, das Wachstum zeigen und mein Wachstum ist wirklich durch die Decke gegangen. Das ist das eine. Das ist ihnen wichtig. Aber was viel wichtiger ist, ist die richtige Tiefe. Also sie gehen schauen, was postest du? Was ist die Interaktion mit der Community? Und das ist ausschlaggebend für das, dass ich es jetzt unter die Top 10 geschafft habe. Und von der Top 10 weg ist dann ein Voting entstanden, öffentlich. Und die Tatsache ist, dass ich jetzt im Finale stehe.
Du bist Top 5 jetzt?
Ja, genau.
Wer sind deine Mitbewerber, die vier, die auch noch wetten?
Das sind alles Deutsche von eher grösseren Konzernen.
Glaubst du, dass du da aus der kleinen, verhassten Schweiz überhaupt Chancen hast?
Also ich spüre keinen Hass, das muss man mal definitiv sagen, aber ich bin sehr froh.
Also wenn man sieht, was die EU zum Teil mit uns macht, dann schon, oder?
Das ist offenbar nicht politisch angehaucht, das ganze Thema. Nein, also ich bin sehr zuversichtlich. Ich hoffe, dass ich einen Podestplatz würde
schaffen. Also die ersten drei?
Ich würde sehr hoffen, weil dann hast du etwas in der Hand, oder?
Gibt es das denn? Gibt es ersten Platz, zweiten Platz, dritten Platz?
Genau.
Das wird es geben.
Ja, genau. Ja.
Und dort kannst du persönlich nachher den gehen.
Das ist am holen. 26. März die Awardshow in Köln. Genau. Und ich freue mich extrem darauf, weil dann lerne ich auch die ganzen anderen Influencer kennen. Es gibt auch verschiedene Award-Kategorien wie Impact oder Corporate Influencer of the Year, Leadership und so weiter. Und die machen das ja schon viel länger. Und das ist unschön, einfach die Leute mal kennenzulernen.
Aber du bist bei den Youngsters bist du dabei?
Ja, genau.
Bei den Rising Stars?
Genau, das heisst so, ja.
Und was denkst du, was du für Chancen hast? Gute Chancen? Du bist ja sicher schauen, was die anderen so machen.
Ja, genau. Ich gehe sie stalken. Mich nimmt das total Wunder, was die so machen. Aber es ist also nicht in dem Sinne eine Konkurrenz, denke ich, bin mit ihnen im Austausch. Wir freuen uns gegenseitig.
Ah, die reden sogar miteinander. Ja. Das ist nicht ein Zickenkrieg. Nein, oder so. Sind das alles Frauen übrigens?
Nein, das ist teils Männer und Frauen. Sehr gemischt, ja.
Schon, also spielt das keine Rolle. Werden Frauen ernster genommen im Bereich Influencing, also Corporate Influencing?
Nein, das glaube ich nicht.
Als Männer?
Nein, ich glaube, das kommt überhaupt nicht aufs Geschlecht drauf an.
Wie siehst du jetzt deine Chancen definitiv? Also du hast jetzt das analysiert, ein bisschen, deine Kollegen, deine vier anderen Kollegen. Das heißt, einer ist einfach wirklich, der ist super, oder? Der könnte schon gewinnen. Oder?
Es ist schwierig, das zu beurteilen, weil ich weiss nicht, auf was die Jury wird schauen. Schaut sie in der Vergangenheit, schaut sie, was du jetzt noch präsentierst, wie tief geht sie ins Detail. Es ist alles möglich.
Ist das erste Mal, wo das verleiht wird?
Nein, das ist nicht das erste Mal.
Dann kannst du ja vielleicht ein bisschen güchseln, was passiert ist in der letzten Mal.
Ja, aber meine Kategorie hat es letztes Jahr noch nicht gegeben. Und ich habe tatsächlich bei den anderen ein bisschen geschaut. Und ich habe das Gefühl, nach der Bekanntgabe von den Nominierten bis zum Finale ist, glaube ich, nicht mehr wahnsinnig viel gelaufen. Also mein Gefühl sagt, wahrscheinlich ist das schon entschieden worden.
Das ist schon durch, meinst
du? Ich habe es Gefühl, ja. Aber für mich ist es gut, weil dann bin ich nicht nervös. Ich denke, es ist jetzt, wie es ist. Ich nehme es, wie es kommt. Ich freue mich einfach.
Also hat niemand mit dir Kontakt aufgenommen und gesagt, du bist es? Das ist noch nicht passiert?
Nein, überhaupt nicht.
Aber es ist auch niemand gekommen, der gesagt hat, Entschuldigung, Nathalie Scott leider nicht.
Also letzte Dienstag hat es geheißen, ich bin in diesen Top 5 und jetzt bin ich einfach nur happy.
Aber mehr noch nicht.
Mehr wird nicht passieren bis zum 26. März.
Wenn du jetzt tatsächlich Top 3 wirst und du gehst dort nach Deutschland und du bekommst die Laudatio über. Wie gross ist die Chance, dass nachher der Allianz-Konzern sagt, diese Perle, die gehört zu uns. Bitte umziehen nach, weiß nicht, Berlin. Oder wo sind die daheim?
In München.
Ah, das ist noch viel schöner, oder?
Ja, genau.
Bei den Bayern.
Mhm, das gefällt mir sehr.
Ja. Hast du gerne Bier?
Ja.
Schon? Ja. Also gut. Du bist schon gewählt, oder? Das ist alles Picobello. Was würdest du denken, wenn jetzt ein Angebot von der Zentrale, von der Allianz, das ist super, was du da machst. Wir würden uns freuen, du würdest das in Deutschland machen.
In Deutschland wird das Angebot nicht kommen, weil die haben ihre eigene Allianz-Ambassadoren.
Ja, aber keine so gute.
Doch, die haben Top-Allianz-Ambassadoren. Nein, wirklich. Zwei, drei stechen besonders raus. Der eine hat sogar seine eigenen Podcasts und so weiter. Also der rennt vom einen Interview zum anderen, Zeitung und so weiter.
Aber er macht nicht mehr anders als das.
Tatsache ist bei mir, ist wirklich auch in dem Social Media Marketing Bereich, also es ist unter anderem auch sein Job. Er kann das viel besser kombinieren als ich.
Also bei dir muss man sagen, das ist nicht bezahlt, was du da machst, oder? Sondern das machst du voll freiwillig.
Also freiwillig definitiv, bezahlt. Am Anfang habe ich es während meiner Arbeitszeit gemacht. Inzwischen ist es halt einfach etwas sehr Grosses geworden. Und weil ich individuell immer auf meine Community eingehe, auf jeden Kommentar und auch versuche, jede Nachricht individuell zu beantworten, ist es wahnsinnig viel Zeit. Und natürlich, ich könnte einfach zurückstecken und sage, ich mache entweder weniger Posts oder gehe weniger intensiv auf meine Community ein. Dann wäre es weniger Zeit, die ich würde engagieren.
Wie ist es eigentlich bei diesen absoluten Top-Influencern? Haben die ein ganzes Büro, wo das Zeug beantwortet? Also die kennen nachher ihre Chefin, wie sie so denkt und was sie jetzt würde schreiben. Und dann schreiben die das für sie in ihrem Namen.
Ja, es gibt Leute, die Ghostwriting machen. Ich glaube, das wird dann eher so laufen, aber das kenne ich jetzt persönlich nicht. Zum Beispiel unsere CEO schreibt ihre Beiträge selber, einen pro Woche.
Also eure Big Bossin?
Ja, genau.
Das ist interessant, die Allianz hat eine Chefin zu oberst oben.
Ja.
Und auch die Mobiliar, zweite riesengroße Versicherung, hat auch eine Chefin.
Ja.
Die Frauen setzen sich langsam durch.
Das ist schön, ja.
Haben Männer noch Chancen in Zukunft überhaupt? Oder müssen wir Männer sagen, es ist jetzt ein paar tausend Jahre Männer ist jetzt gesehen, jetzt kommen ein paar tausend Jahre Frauen dran?
Also ich finde eigentlich das Thema nach Geschlechterfragen so ein bisschen unnötig. Die beste Person.
Ja, wenn man auf der Gewinnerseite ist, ist dich das unnötig, ja, ist ja klar.
Würdest du das so bezeichnen?
Also, was ich auch wieder feststelle, ist Folgendes. Das ist wieder meine private Statistik. Frauen sind grösser geworden, als sie waren.
Grösser?
Okay. Ja, also wenn ich einkaufe, ja, und vor einem Joghurtregal stehe, mhm, und dann habe ich 5 Frauen vorne dran, dann sind die grösser als noch vor 30 Jahren.
Du bist älter geworden, vielleicht ein bisschen kleiner.
Aha. Das habe ich gar noch nicht gedacht. Ich muss unbedingt mich wieder mal messen.
Ja, genau.
Nathalie, was ist der nächste Post, den du machen wirst?
Über das Radiointerview.
Echt?
Ja, natürlich.
Hey, super.
Ja.
Super. Und wie ist das jetzt so für dich? Also, du bist jetzt neu so im Radiobereich reingeraten. Du hast jetzt eigentlich immer können tipseln. Ja. Im positiven Sinn. Da hast du können überlegen, soll ich das so schreiben oder nicht. Und jetzt hast du einfach müssen blöderle, jetzt hast du einfach müssen antworten. Kein Problem.
Du sprichst in der Vergangenheit. Und wir sind schon fast fertig.
Ja, ja.
Du hast recht, ich habe es gerade gespürt.
Ja.
Ja, es hat sich extrem gut angefühlt. Nicht wie ein Interview, sondern wie ein Gespräch. Ich bin ja extrem nervös gewesen und es hat extrem viel Mut gebraucht für mich, um da hinzukommen. Und ich mache das eigentlich, um aus meiner Komfortzone rauszukommen und meiner Community Mut zu machen. Und dass die denken, was die geschafft haben, dann schaffe ich das auch.
Also ich sage dir einfach, das ist das Dümmste, was man machen kann. Nervös sein vor einem, so einem Interview. Vor allem, wenn es eben ein Gespräch ist.
Absolut.
Wenn nicht jemand einem in die Pfanne hauen oder so etwas, das ist natürlich sehr übel. Oder? Das ist ganz klar. Dann wäre ich auch nervös. Ja. Aber so wie das bei Aktiv Radio geht, muss man gar nie nervös sein.
Ja.
Nathalie, wiederkehr, herzlichen Dank.
Ich danke dir vielmals.
Und bei Aktiv Radio vorbeikommen bist.
Ich danke dir. Ich bin wirklich mega happy, dass ich da sein durfte. Und ich danke dir und auch der Allianz für das Vertrauen, dass sie mich da hinlassen haben.
Okay, auch noch eine ganz, ganz kleine Werbebotschaft. Genau. Merci vielmals.
Aktiv Radio Interview.